Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Herzlich willkommen zum Büchermarkt. Am Mikrofon begrüßt Sie Angela Gutzeit. Wir schauen mit den Tagebüchern des amerikanischen Künstlers Duncan Hannah auf die wilden 70er in New York. Und wir schauen heute am Welttag des Buches auf ein Thema, das überhaupt nicht neu ist, aber bei dem leider nach wie vor Redebedarf besteht. Es geht um die mangelnde Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen. Rund 20% der Grundschulkinder können am Ende der 4. Klasse keine längeren Sätze oder gar Texte verstehen. Und rund 21% der 15-Jährigen stehen in Deutschland auf der untersten Stufe der Lesekompetenz. Nun erhalten zum Welttag des Buches 1 Million Schulkinder einen Comic geschenkt. Und auf Initiative der Stiftung Lesen und des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels wurde kürzlich ein sogenannter nationaler Lesepakt geschmiedet. Ob das was nützt? Ich habe vor der Sendung mit der Bildungswissenschaftlerin Prof. Dr. Eileen Edele gesprochen. Sie ist am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung der Humboldt-Universität tätig. Ich wollte von ihr zuerst wissen, welche jungen Menschen besonders betroffen sind und was da schiefgelaufen ist.
Also insgesamt gibt es natürlich zahlreiche Ursachen dafür, dass das schiefläuft, und das betrifft auch ganz unterschiedliche Kinder, die eben mit dem Lesen nicht zurechtkommen, ja. Teilweise eben auch Kinder und Jugendliche aus eingewanderten Familien, aber eben nicht ausschließlich. Und dass es eben diese schwachen Leser, Leserinnen gibt, liegt auch daran, dass viele eben etwas ungünstigere Ausgangsbedingungen haben. Also jetzt bezogen auf die eingewanderten Familien sind viele eben sozial schlechter gestellt als die einheimischen Familien. Das heißt, die Eltern haben eben weniger materielle Güter, aber auch sogenanntes kulturelles Kapital, das sie eben verwenden können als Ressourcen, um den Bildungsweg von ihren Kindern zu unterstützen. Und das ist jetzt mal ein Mechanismus, der trifft eingewanderte und nicht eingewanderte Familien gleichermaßen. Also sogenannte Mechanismen der sozialen Ungleichheit treffen für alle erstmal zu. Und leider sind die in Deutschland eben ziemlich stark ausgeprägt. Das heißt, Kinder aus sozial benachteiligten Familien haben es hier besonders schwer, erfolgreiche Bildungswege zu gehen.
Frau Edele, in einem Buch von Ihnen, das demnächst im Springer VS Verlag für Fachliteratur erscheinen wird, unter dem Titel Empirische Bildungsforschung, da lese ich, die Frage der Integration werde insbesondere nach dem großen Flüchtlingszuzug 2013 bis 2016 nun endlich, muss man ja sagen, in Klammern, intensiver diskutiert. Lange Zeit war das Thema Einwanderungsland Deutschland ja ein Tabu. Mit welchem Erfolg findet denn jetzt eine Umorientierung statt?
Also ganz kurz, ich habe darin ein Kapitel verfasst, nicht das ganze Buch genau. Aber also es ist richtig, das Thema wird endlich intensiv diskutiert und eben auch kontrovers diskutiert. Als Erfolg kann man in meinen Augen verbuchen, dass die meisten mittlerweile anerkennen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, dass hier viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte dauerhaft leben und dass sie eben auch akzeptieren, dass wir als Gesellschaft uns konstruktiv mit dieser Situation befassen müssen. Was ich auch noch wichtig finde, ist, dass eben auch zunehmend gesehen wird, dass Eingewanderte und auch ihre Nachkommen oft besondere Hürden überwinden müssen. Also zum Beispiel, dass es individuelle, aber auch institutionelle Diskriminierungsprozesse gibt, dass es Rassismus gibt, teils offenen, beabsichtigten, aber oft eben auch unbewussten und unintendierten. Und das war, wie Sie sagen, wirklich lange auch ein blinder Fleck in Deutschland.
Und das beginnt sich jetzt zu ändern?
Ja, ist schon mein Eindruck. Also ich meine, auf jeden Fall sind die Perspektiven auf Einwanderung und auf Integration natürlich vielfältig und oft auch ja unvereinbar. Also zu der Frage, müssen Einwanderer sich an den Status quo anpassen oder soll eben die Aufnahmegesellschaft ihnen das Ankommen so weit wie möglich erleichtern? Also wir haben da keinesfalls einen Konsens gesellschaftlich, aber wir sprechen drüber und das finde ich wichtig.
Für die Lesekompetenz und die Bildungschancen spielen zunehmend die digitalen Medien eine Rolle, also nicht nur Bücher. Wenn ich Berichten entnehme, dass sich viele Familien, nicht nur Migranten und Migrantinnen, sondern überhaupt sozial benachteiligte Menschen, keinen Computer leisten können, so tut sich ja, wie ich finde, gerade unter den Bedingungen der anhaltenden Pandemie wohl noch eine größere Kluft auf demnächst.
Ja, das ist absolut zu befürchten. Also die fehlenden Arbeitsgeräte, die Sie gerade angesprochen haben, das ist natürlich ein handfestes Problem, aber das ist ja noch nicht alles. Also um zu Hause lernen zu können, braucht es auch eine ruhige Lernumgebung. Das ist schwierig, gerade wenn man beengt wohnt. Und vor allem brauchen ja Kinder und selbst auch Jugendliche oft auch Unterstützung, um vom Fernunterricht profitieren zu können. Also die müssen motiviert werden, die brauchen Unterstützung dabei, sich die Arbeit einzuteilen über den Tag oder gar über die Woche, sich angemessene Ziele zu stecken und die dann auch systematisch anzugehen. Jemand muss ihnen teilweise auch schlicht eine Aufgabe erklären. Und diese Unterstützung können natürlich nicht alle Eltern im gleichen Maß anbieten. Da ist einerseits auch wieder Sprache eine mögliche Hürde, aber eben auch die eigene Bildungsbiografie der Eltern ist unheimlich wichtig. Also wer selbst keine Erfahrung mit Lernen hat oder nicht so viel Erfahrung mit Lernen hat, der kann ja auch sein Kind da drin eben weniger gut unterstützen. Und jetzt noch abgesehen von der Unterstützung beim Fernunterricht sind ja auch Elternhäuser insgesamt also ganz, ganz unterschiedlich anregend und Kinder sind jetzt viel mehr zu Hause statt in der Schule oder in irgendwelchen Freizeiteinrichtungen. Und von daher rechne ich auf jeden Fall damit, dass sich die Kluft zwischen Kindern und Jugendlichen aus der Mittelschicht und aus weniger bildungsaffinen Elternhäusern weiter vergrößert über die Pandemiezeit.
Lesen und Schreiben ist eine Kernkompetenz, ohne die man keinen Zugang in das Berufsleben findet. Das wissen wir alle und auch keine soziale Anerkennung erreichen kann. Kinder brauchen Motivation, Ansprache und ja, natürlich Erfolgserlebnisse, gerade wenn sie schlechtere Startchancen haben als andere. Was könnte da eigentlich noch besser gemacht werden? Weil man hört immer wieder Bildung, ja, vor den Wahlen ist das ganz groß geschrieben und danach tut sich nicht viel.
Ja, leider. Also ich denke, ein wirklich ganz wichtiger Hebel ist die frühe Bildung, also die Zeit vor dem Schuleintritt. Das ist ein Bildungsabschnitt, der in Deutschland oft gar nicht so ernst genommen wird bislang und über den wirklich noch sehr viel erreicht werden könnte. Wenn dort die Bildungsangebote verbessert werden, wenn noch gezielter sprachlich auch gefördert wird durch qualifiziertes Personal und auch anhand von wissenschaftlich fundierten Konzepten. Und man sollte da auf eine durchgängige Leseförderung, die wirklich von der Kita über die Grundschulzeit bis in die Sekundarstufe ansetzt.
Frau Professor Edele, welche Rolle spielt denn dabei überhaupt noch das klassische Buch? Wir sind ja eine Buchsendung. Es steht ja zunehmend, muss man sagen, in Konkurrenz zu den digitalen Medien.
Genau, wenn Sie mit klassisch meinen, dass es auf Papier gedruckt sein soll, also insgesamt würde ich sagen, das Medium ist nicht das Ausschlaggebendste. Ja, es gibt zwar Unterschiede zwischen dem digitalen Lesen und dem Lesen vom gedruckten Papier, aber die beiden Prozesse haben auch sehr viel gemeinsam. Und auf jeden Fall ist das Lesen von literarischen Texten, von Büchern wichtig und hilfreich. Also gerade Kinder, die aus vielleicht bildungsfernen Familien oder auch aus Familien, in denen eine andere Sprache als Deutsch gesprochen wird, kommen, die haben oft wenig Gelegenheit, ihren Wortschatz auszubauen oder auch sogenannte bildungssprachliche Aspekte zu erwerben, also die aber für den Schulerfolg besonders wichtig sind.
Wie groß ist denn Ihrer Meinung nach der Nutzen der derzeitigen Initiativen vom Lesepakt bis zu den Buchgeschenken, die gerade ausgeteilt werden?
Ja, also nützlich an solchen Aktionen wie eben dem Buchgeschenk finde ich, dass es die Aufmerksamkeit auf das Thema lenkt. Und sicherlich entdeckt auch die ein oder andere Schülerin das Lesen für sich dadurch oder hat zumindest ein paar auch schöne, vergnügliche Stunden mit dem Buchgeschenk. Allerdings muss man sagen, dass solche Aktionen sicherlich nicht geeignet dafür sind, um jetzt für sich genommen so gesellschaftliche Missstände zu überwinden, wie das zum Beispiel eben immer noch viele Jugendliche die Schule ohne grundlegende Lesekompetenzen verlassen. Dazu braucht es in meinen Augen durchaus systematische und wissenschaftlich fundierte Sprachförderung in den Bildungseinrichtungen.
Die Bildungswissenschaftlerin Professor Dr. Eileen Edele von der Berliner Humboldt-Universität. Eine Bildungsbiografie ganz anderer Art finden wir bei dem amerikanischen Künstler Duncan Hannah. 1952 in Minneapolis geboren, kam er als 20-Jähriger nach New York, um hier Malerei und Design zu studieren. Aber was den jungen Schönling vor allen Dingen interessierte, lag jenseits der Akademien. Das Nachtleben, das Drogenangebot und die Frauen. Dabei führte er die gesamten 70er Jahre durch Tagebuch, in dem er seine Erlebnisse in der New Yorker Künstler- und Musikszene festhielt. Jetzt hat Duncan Hannah sie veröffentlicht. Dive. Tagebuch der 70er, so ist der Band in der deutschen Übersetzung betitelt. Ulrich Rüdenauer stellt ihn vor.
Wer heute durch das von Millionären okkupierte Greenwich Village oder die hochgezüchtete Hipsterzentrale Brooklyn spaziert, kann es sich kaum noch vorstellen. Aber New York war tatsächlich mal ein Ort, an dem man als junger, mittelloser Künstler mit ein paar hundert Dollar im Monat überleben konnte. Back in the days, in den schmuddeligen und zugleich glamourösen 70er Jahren. Lange ist das her. Hört man sich Erzählungen über diese Zeit an, klingt das, als würden Veteranen im Polstersessel sitzend über ihre ruhmreichen Kriegserlebnisse plaudern, aus sicherer Distanz. Mythische Geschichten von Heldinnen und Helden, die meist aus der amerikanischen Provinz ins Zentrum der bohemistischen Welt drängten, sich ins überspannte Nachtleben warfen, dabei elend abstürzten oder zur eigenen Überraschung berühmt wurden. Mittlerweile haben schon einige Überlebende von diesen verschwenderischen, dekadenten Jahren berichtet, die bis heute als Blaupause für subkulturellen Exzess und dessen schleichende Umwandlung in ein Businessmodell dienen. Patti Smith in Just Kids etwa, Richard Hell in Blank Generation oder Edmund White in City Boy. Die TV-Serie Vinyl beschwört die Zeit nostalgisch ebenso herauf wie Martin Scorseses Doku Pretend It's a City mit Fran Lebowitz. Duncan Hannah kannte sie alle. Patti Smith, Richard Hell, Fran Lebowitz. Er hing mit den New York Dolls ab und mit Andy Warhol, fotografierte die Talking Heads und spielte mit Debbie Harry in einem Underground-Film, bekam von David Hockney Ratschläge und von Lou Reed ein äußerst anzügliches Angebot. Hannah hat seinerzeit nichts ausgelassen, was ihm Zutritt zum Club jung dahingeraffter Talente hätte verschaffen können. Alkohol und Drogen jeglicher Provenienz. Aber er war dann doch klug genug, irgendwann vom rasenden Zug Richtung Abgrund abzuspringen und ein seriöser, gegenständlicher Maler zu werden, wenn auch kein Star wie ein paar seiner Peers.
Wir suchten nach echter Erfahrung,
schreibt Hannah,
und stolperten in bunteste Bereiche. Wir glaubten an den Weg, obwohl wir vom Ziel keine Ahnung hatten.
Duncan Hannahs größtes Kunstwerk aber ist vielleicht nicht auf einer Leinwand zu finden, sondern auf hunderten Seiten Tagebuch aus diesen legendären 70ern. Sie handeln von diesem Weg, von seinem wilden Leben inmitten einer explodierenden kreativen Avantgarde. Dive nennt sein deutscher Verlag diese nun erstmals veröffentlichten Aufzeichnungen. Der amerikanische Titel, der einen Song von T-Rex zitiert, ist vielleicht noch treffender. 20th Century Boy.
Ich brannte darauf, nach New York zu gehen und mich mitten ins Getümmel zu stürzen. Ich bin ein Produkt der zweiten Jahrhunderthälfte, ein 20th Century Boy.
Hannah ist 17, als er 1970 damit anfängt, seine Begegnungen und Erfahrungen zu notieren. Damals lebt er noch in Minneapolis und gibt sein Bestes, gegen das ihm spießig erscheinende Leben seiner Eltern zu rebellieren. Von Anfang an spielt ihm dabei seine Schönheit in die Hände. Eine Mischung aus David Cassidy, Joe D'Alessandro, dem Thin White Duke David Bowie und Helmut Berger. Damit kann man es weit bringen. Hannahs Sexleben jedenfalls muss man wohl erfüllt nennen. Seine Eroberungen in den nächsten 10 Jahren dürften zahlenmäßig mit denen Casanovas konkurrieren. Dive taucht tief ein in diese pulsierende Epoche. Hannah besucht begeistert Konzerte der angesagtesten Rock- und Jazzbands. Er liest wie ein Wahnsinniger, arbeitet sich durch die amerikanische und europäische Filmgeschichte. Penibel geführte Listen zeugen davon. Und er macht sich bald auf den Weg aus der Enge seines bürgerlichen Herkunftsmilieus in eine verlockend unsichere Zukunft. Zunächst studiert er am Bard College in Upstate New York, eine erste Annäherung an die Kunst und die Stadt der Städte. Dann 1973, mit Anfang 20, trifft er in Manhattan ein und immatrikuliert sich an der Parsons School of Design. Das eigentliche Studium aber findet auf der Straße und in der Nacht statt. Sein brillantes Aussehen ist ein zwiespältiges, aber offensiv eingesetztes Mittel, um den Talentreichen und Schönen nah zu sein. Alle sind sie hingerissen. Es kann schon vorkommen, dass Nancy Spungen, ja die Freundin von Sid Vicious, ihm in einem Aufzug spontan einen Blowjob anbietet. Oder dass Amanda Lear ihren damaligen Liebhaber Brian Ferry mit dem jungen Bo eifersüchtig macht. Fast noch häufiger aber schlittert Hannah in ernste Bedouillen. Dank seines dandyhaften Auftretens und Aussehens kann er sich zwar Zugang zu exklusiven Partys verschaffen und versteht das kokett zu flirten, aber die Avancen seiner einflussreichen schwulen Verehrer muss er dann doch zurückweisen. Das Entsetzen ist stets groß, wenn er offenbart, absolut straight zu sein. Wen er alles abblitzen lässt. Von Allen Ginsberg bis zu Lou Reed. Manchmal kann so eine Abfuhr aber auch problematisch enden.
Plötzlich kam Zug in die Sache. Er zerrte mich am Hemdkragen hoch und sagte, ich zeig dir mal meine Wohnung. Das hier ist meine Küche, das mein Bad, das mein Wohnzimmer und das hier, brüllte er, ist mein Schlafzimmer. Und mit diesen Worten schleuderte er mich quer durch den Raum aufs Bett. Er knipste das Licht an und musterte meine zusammengekauerte Gestalt. Du verdammter kleiner Aufgeiler! Kleine Scheißkeile wie dich kann ich nicht ausstehen. Du hältst dich wohl für hübsch, was? Hä? Ist es nicht so?
Das Rock'n'Roll-Leben im samtenen Untergrund, bei Konzerten im verratzten CBGBs, in versifften Bars, in eigentlich von Kakerlaken bewohnten Apartments und auf rauschenden Partys, ist mitunter gefährlich. Und es fordert sein Tribut. Der Alkohol trübt nicht selten den Blick, was dem Geschriebenen zuweilen etwas schön Halluzinatorisches und Vernebeltes verleiht. Einmal erzählt Hannah von einer Aftershow-Party von Roxy Music. Er amüsiert und betrinkt sich und landet schließlich irgendwann mit Andy Warhol, David Bowie und Brian Ferry in einem Mietwagen.
Von da an wird es seltsam. Als ich aufwache, ist es Morgen. Ein verlassenes Zimmer, keinerlei Erinnerung. Auf dem Fußboden in meiner Partykleidung. Fliege, Budapester, zwei Reiher Seidenhemd und ein bisschen Mary Quant Make-up. Keine Möbel. Kein gar nichts. Das ist nicht meine neue Wohnung. Sieht nicht aus, als wäre sie bewohnt. Ich stehe auf und trete vorsichtig ans Fenster, blicke auf den Schutt eines leeren Grundstücks. Ist das überhaupt New York? Dresden? Ich gehe in den Flur, halte mir den brummenden Schädel, niemand zu sehen. Steige mehrere Treppen runter, suche den Ausgang aus diesem schäbigen Labyrinth. Stecke ich in einem Albtraum fest? Schließlich finde ich die Tür zum Gehsteig. Sengende Sonne. Ich hinke die Straße entlang, bis ich einem Schwarzen begegne und höflich frage, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo ich hier bin?
Die unmittelbaren Beschreibungen, die aberhundert Anekdoten, Verrücktheiten, Überdrehtheiten machen dieses Buch zu einem veritablen Entwicklungsroman, der von Thomas Gunkel schwungvoll übersetzt wurde. Manchmal klingt das mindestens so mitreißend und kaputt wie die Songs von Television oder Arthur Lindsay, die man beim Lesen im Hintergrund unbedingt laufen lassen sollte. Sein Tagebuch endet mit einem Erwachen, in einem mehrfachen Sinn. John Lennons Ermordung am 8. Dezember 1980 scheint wie der Endpunkt einer grenzenlos hedonistischen, dabei natürlich immer auch brutalen Zeit des Aufbruchs. AIDS wird in den nächsten Jahren aus der schillernden Szene ein Schlachtfeld und einen Friedhof machen. Die Immobilienspekulanten bringen sich bereits in Stellung. Der Kunstmarkt wird explodieren. Und nicht alle der ehemaligen Proto-Punks und No-Wafer setzen sich gegen die Verlockung des Kommerzes erfolgreich zur Wehr. Keith Haring, Jenny Holzer oder Julian Schnabel, der kurz zuvor noch als Koch in einem Lokal jobbt, werden plötzlich zu teuren Marken auf dem Kunstmarkt. Duncan Hanna ist weder Punk noch einer der aufstrebenden Abstrakten. Später wird er mal despektierlich als Barry Manilow des New Wave bezeichnet. Seine Gemälde orientieren sich nicht am Zeitgeschmack, eher an den filmstillhaften Bildern eines Edward Hopper. 1981 hat er seine erste Solo-Ausstellung. Er trinkt nicht mehr, lässt seine Finger von den Drogen. Damit enden Hannas Tagebücher aus den 70ern, die eine gewaltige Sogkraft entwickeln und sich wie ein subkultureller Bildungs- und Künstlerroman lesen lassen. Der Rest wurde Geschichte.
Ulrich Rüdenauer, der Band Dive, Tagebuch der 70er des amerikanischen Künstlers Duncan Hanna, ist bei Rowohlt Berlin erschienen in der Übersetzung aus dem Englischen von Thomas Gunkel. 560 Seiten, 28 Euro. Soweit unsere Themen und Bücher für heute. Jetzt schauen wir aber noch auf das Büchermarktprogramm am Wochenende. Morgen zum Büchermarkt für junge Leser wird sie meine Kollegin Dina Netz begrüßen. Am Abend dann ab 20.05 Uhr wird im Studio LCB der französische Schriftsteller und Übersetzer Matthias Enard zu Gast sein. Und am Sonntag stellt ihn Helmut Böttiger als unser Buch der Woche Euripides, die großen Stücke in der Übersetzung von Raoul Schrott vor. Und hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell und meiner Kollegin Sophie Stieg. Da wird es unter anderem um die Tschernobyl-Opfer gehen und die Frage, ob Strahlenschäden vererbt werden können. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Am Mikrofon verabschiedet sich Angela Gutzeit.